Das ist die Schnauze dein Weg. So, herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen und etwas ganz anderen Folge Crypto-Nerds Uncut, unserer wöchentlichen News-Einordnung. Ihr seht schon, für die, die es jetzt tatsächlich sehen, es ist relativ kuschelig, denn ich bin irgendwo nirgendwo in Bayern im Kryptokeller. Ist das, kann ich das so sagen? Ist das so okay für dich? Oder?
Krypto-Bunker schon fast.
Naja, Krypto-Bunker ist, glaube ich, zu weit gegriffen, aber ihr seht, es ist kuschelig. Ich sitze hier direkt neben Sascha. Wir haben uns gedacht, wir teilen uns hier mal den Platz. Und ich war ja gestern unterwegs, auch schon in Bayern, in Kulmbach, um ganz genau zu sein. Und dann haben wir gedacht, Mensch, wir wollen eh zusammen beide Richtung Börsentag. Und warum machen wir es nicht einfach so, dass wir zusammenfahren? Und dann hatte der Sascha die glorreiche Idee, lass doch zusammen bei mir einfach im Setup aufnehmen. Und dann haben wir eben kurz festgestellt, oh, schon relativ eng mit der Kamera, die keinen Weitwinkel hatte.
So sieht's aus.
Genau. Und damit erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge Crypto-Nerds Uncut. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Danke, dass du gerade die Kamera ausgemacht hast, Sascha. Das hilft natürlich noch ungemein. Und es ist eine etwas neue und andere Experience und ja, wir freuen uns auf die aktuelle Folge. Und der liebe Sascha hat sogar noch einen Gast mit dazu geholt, der gleich in ungefähr 8 Minuten dazu stoßen wird. Und da unterhalten wir uns über ein spannendes Thema, auch wieder Tokenisierung, aber da von Pre-IPO-Shares. Und ich glaube, der Gast kann uns gleich selbst noch mal ein bisschen mehr dazu erzählen, ist, denke ich, aber ein sehr, sehr spannendes Thema.
Ja.
Und bevor wir starten, wie immer, vielen lieben Dank an unsere Kollegen von Bison, die das Ganze hier unterstützen. Und liebe Grüße nach Stuttgart. Vielen, vielen Dank dafür. In dem Sinne, Sascha, was war die Woche los? Was gibt's Neues? Was sollten wir so wissen?
Hau mal den Screen hier an. Bildschirm. So. Ja, was?
Ja, siehst du, guck mal, man sieht uns doch eigentlich perfekt. Ist doch eigentlich super. Das war nur eben aufgrund der Visualisierung wahrscheinlich nicht ganz so einfach. So, schauen wir mal rein gemeinsam. Wo steht der Markt? Was tut's?
Bitcoin, 67,6. Man muss aber sagen, wir hatten am Anfang der Woche hatten wir mal einen kurzen Run, ne?
Ja, genau. Sind einiges wieder abgeschmiert, unter die 70 gerauscht, was ja so ein bisschen so die heilige Marke war an der Stelle.
Und sogar Wochentop waren wir auf 71.
Ja, genau.
Sogar.
Genau.
Waren wir kurzzeitig alles bullisch. Was war? Die Announcement von Trump, dass er hier Friedenswarnungen mit Iran angefangen hat.
Korrekt.
Von denen aber im Iran niemand weiß.
Genau, die auch heftigst dementiert wurden. Ja. Und tatsächlich ist da Taco Trump wieder, du hörst es ja nicht so gerne, aber Taco Trump ist wieder um die Ecke gekommen. Für diejenigen, die nicht wissen, was Taco Trump ist, Trump always chicken out. Ja, das heißt, er droht massiv, ja, und dann am Ende sagt er, nee, wir sind kurz vorm Deal und passt alles und wird schon. Also das zieht aber jetzt bei den Iranern nicht. Da hat er, glaube ich, zum ersten Mal einen Partner. Partner ist
ja geil.
Ein bisschen übertrieben. Ja, Partner ist ein bisschen zu weit gegriffen. Einen Gegenüber, der sagt, nee, Freunde, also wir sprechen nicht, wir haben das auch nicht vor und wir entscheiden jetzt, wann das Ganze hier zu einer gütlichen Einigung führt und wenn ihr nicht wollt, wir sind bereit, wir hauen hier weiter drauf, ihr habt damit angefangen und wir werden das zu Ende führen. Also unschöne Situation, aber natürlich dachten alle, okay, jetzt die Märkte genauso nach oben gepiept ganz kurz und dann als klar war, okay, das war nur eine Fake News mehr oder minder oder eine Finte, ist das Ganze wieder nach unten durchgeschossen.
Wir hatten gestern auch einen seit Anbeginn des Krieges den größten Abfluss im Aktienmarkt. Hätte man gesagt, 1 Billion eliminiert worden aus dem Aktienmarkt.
Wow. Ja, crazy. Und wo wir gerade beim Thema Flucht sind des Geldes, glaube ich, können wir direkt die Überleitung machen zu dem Thema, was wir uns hier rausgesucht haben. BTC Echo hat dazu geschrieben, die Kryptobörsen verlieren fast 90.000 Bitcoin. Ich glaube, es ging so um 88.000 Bitcoin, die innerhalb der letzten Wochen vom Börsen abgezogen wurden. Sascha, was denkst du, was steckt da dahinter? Was ist so deine Vermutung? Sind jetzt alle auf dem Self-Custody-Trip oder?
Vielleicht. Also man weiß ja auch immer nicht, wie viel tatsächlich an Krypto gehalten werden in Ländern, wo es wirklich Probleme gibt mit Geld, beziehungsweise auch jetzt im nahen Mittleren Osten versucht wird, Geld aus dem Land zu schaffen. Von daher kann es natürlich schon sein, dass du deshalb die Abflüsse siehst,
ja,
um eben auf Ledger, um eben auf deiner Hardware-Wallet einfach das transportabel zu haben.
Ja, obwohl man muss jetzt auch sagen, das wird nicht nur Retail-Geld sein bei 6,2 Milliarden US-Dollar. Also ich habe jetzt nichts verschoben, du auch nicht. Ja, so von daher gehe ich stark davon aus, dass es auch sehr viel institutionelles Geld ist, was dann wahrscheinlich, wo jetzt gekauft wurde und dann letzten Endes das ja sicher verwahrt wird. Das ist eher institutionelles Geld, um was es hier geht.
Aber da haben wir können ja mal in die Flows reinschauen, oder?
Ja. Können wir machen. Also wir hatten tatsächlich so die letzten Wochen eigentlich einen sehr, sehr guten Inflow, ja, wenn wir uns das anschauen. Mehrere hundert Millionen, die da tagtäglich so dazugekommen sind und seit dem 18. März dreht es ein bisschen. Das heißt, wir haben jetzt, wenn wir es sozusagen einfach mal überschlagen die letzten Tage, haben wir eher einen Outflow als einen Inflow. Aber das passt ja letzten Endes auch ein Stück weit dazu, wie der Markt diese Woche generell. Ne? Also wir sehen, gab es nochmal einen Peak, haben wahrscheinlich nochmal Leute nachgekauft und dann ist weiter abgeflossen. So, also das sind so die Preise haben sich auch nochmal verändert. Ne? Das heißt, Institutionelle aus meiner Sicht haben da nochmal zu günstigen, guten Preisen verhältnismäßig nochmal eingekauft und vielleicht sind jetzt welche, als wir wieder über die 70 drüber waren, wieder ein bisschen abverkauft. Aber es ist jetzt so ein bisschen Mutmaßung. Und ja, also generell sind wir eher in einem Outflow-Szenario die letzten 7 Tage,
ja.
Und haben eher einen Negativüberschuss. Genau.
Mal kurz Gewinner, Verlierer, ne, dass, ja. Wir da, dass wir da drüber rumpeln vor unserem Gast.
Ja, können wir machen. Genau. Ich gucke auch gerade mal, ob schon jemand in der Wartelobby ist. Nee, noch nicht.
Einmal sortiert Memecore haben wir ganz vorne. 29% plus. Was ist Memecore, Erik?
Tja.
Wir haben vorher
grüß dich geschaut.
Ist... Ja, als Head of Meme ist es deine Aufgabe. Ist eine Layer One,
ja.
Oder baue eine Layer One, eben aber mit dem ganzen Meme-Thema als Fokus, also mehr so Social Layer, Socializing, Meme-Lounges etc.
Ist Community-driven.
Genau, Community-driven.
Okay.
Verlierer, Polkadot.
Ja, die noch
ist was los mit Polkadot?
Dass die noch gibt, das kann ich dir tatsächlich nicht genau sagen, aber ist ja tatsächlich auch ein Projekt, was in Deutschland gestartet ist. Ich glaube, in der Berliner Community gibt es da auch noch, oder? Bin ich da falsch oder verwechsel ich gerade? Nee, doch, Polkadot müsste Berliner Umfeld gewesen sein. Und was da jetzt die genauen Veränderungen sind, kann ich dir gar nicht sagen. Wir haben aber Worldcoin tatsächlich hier auch noch mit drin. Hast du schon mal irgendwo diesen Scan mit so einem Orb gemacht? So heißen ja quasi diese lokalen...
Retina, der Retina-Scan.
Ja, genau, richtig, wo du dich verifizieren kannst. Was hältst du davon, von diesem Konzept zu sagen, hey, wir haben Verified User in einer Welt, wo eigentlich sehr viel Bot- und Spam-Traffic ist? Also eigentlich ja schon ein sehr, sehr wichtiges Thema und ich glaube auch, dass das immer wichtiger wird, gerade wenn wir jetzt auch schauen, wo entwickelt sich KI hin, ja. wie viel Newsflut und wie viel Spam kann ich eigentlich auch erzeugen. Möchte ich doch vielleicht irgendwann wissen, mein Gegenüber ist jemand, der ist verified und das ist on-chain nachzuvollziehen.
Dahin wird es auch irgendwann gehen, aber du hast ja in Deutschland die Besonderheit, dass auf der einen Seite sich jeder über Datenschutz beschwert,
ja.
Und jeder sagt, keiner gibt, wir geben die Daten nicht her, wir wollen das nicht,
ja.
Aber auf der anderen Seite ihr ganzes Leben auf so
Social ausbreiten, ja.
Also das ist ja wirklich eine absolute Indiskrepanz, die du da gerade in Deutschland hast, aber ja, wir hatten ja diese Thematik mit Agents und ja. KI-Agenten und Agent Economy schon mehrfach im Podcast.
Ja.
Irgendwann brauchst du einen Punkt, wo du verifizierst, okay, ich bin ein echter Mensch.
Ja. Das Ding ist genau das Thema, was du eben gerade gesagt hast. Ich habe ja mal eine ganze Zeit lang an der Handelskammer in Hamburg im Zuge von einem Social Media Manager Kurs habe ich einen Tag übernommen und da war es auch immer so das Thema, ja, Datenschutz und Social Media und so. Und sage ich, ja, seid ihr denn aktiv auf Social Media? Ja, klar, ich nutze das, bam, bam, bam. Und dann sage ich, naja, am Ende seid ihr eure eigenen besten Datenschützer, indem ihr nur das kommuniziert, das rausgebt, womit ihr auch leben könnt, wenn das in 100 Jahren noch auf diesen Plattformen öffentlich verfügbar ist. So. Und ich glaube, wenn du diese Überlegung mitnimmst, dann bist du selbst dein bester Datenschützer. So, die wenigsten machen das richtig, ja. Andere fahren das hardcore und sind gar nicht auf Social Media unterwegs. Aber ja, das ist immer so das, was ich so als kleine Anekdote da immer mitgegeben habe. Ob es die Leute dann wirklich befolgt haben,
ja.
ist dann wieder die andere Frage. Genau. Sascha, Uwe ist in der Lobby. Ich würde sagen,
springen wir rein. Wollen wir reinlassen, ja?
Werbung. Wenn du mit Krypto starten willst, ist nicht die erste Frage, welchen Coin kaufe ich, sondern wem vertraue ich und wie kompliziert wird das? Genau deshalb möchte ich dir heute unseren Partner Bison empfehlen. Bison ist der Krypto-Broker von der Gruppe Börse Stuttgart mit über 160 Jahren Erfahrung am Markt und made in Germany. Der Fokus ist ganz klar: Einfachheit und Zuverlässigkeit. Du kannst dich in der App oder über Web kostenlos registrieren, dich ganz einfach verifizieren und dann in wenigen Minuten loslegen. Was ich als einsteigerfreundlich empfinde, Bison hat ein intuitives Design, mehr als 50 echte Coins wie Bitcoin oder Ethereum und der Handel ist gebührenfrei, ohne Kosten für Ein- und Auszahlung oder Kontoführung. Wenn du Bison jetzt einfach mal austesten möchtest, bis zum 31. März 2026 bekommst du mit dem Aktionscode BITCOIN10 10 Euro in Bitcoin. Wie? Kostenlos registrieren, Konto verifizieren, Geld einzahlen und Krypto handeln. Hinweis auf die Teilnahmebedingungen unter bison.app/audio. Werbung Ende.
Hallo und herzlich willkommen, lieber Uwe. Kannst du uns hören?
Ganz wunderbar. Hallo Erik, grüß dich.
Hi.
Ja.
Hi.
Hi Sascha.
Du bist schon direkt quasi live. Wir haben schon ein ganz kurzes Opening gemacht, was so gerade passiert ist, was so die Themen sind. Wir haben uns über Bitcoin ETF-Flow unterhalten und jetzt haben wir gesehen, du kommst dazu und dann dachten wir uns, stoppen wir einmal direkt und lassen dich rein. Erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Freut mich.
Ja, vielen Dank.
Sascha hat das hier organisiert, genau.
Vielen Dank. Ich habe gedacht, es kommt mal hereingeschneit. Ich bin hier in München, es hat tatsächlich gerade angefangen zu schneien.
Oh nein, echt? Ja, da müssen wir gleich noch hin tatsächlich, nach der Aufnahme. Da geht es dann zum Börsentag nach München.
Ja. Uwe, ich hatte dich ja getroffen in Frankfurt auf der Crypto Asset Konferenz und wir hatten ja die Woche ein paar Announcements, beziehungsweise BlackRock CEO hat gesagt, Tokenisierung ist quasi die Zukunft des Finanzsystems. Wir hatten die SEC, die sich positiv hinsichtlich Tokenisierung geäußert hat dieser Woche. Dachte ich mir, du bist eigentlich ein guter Ansprechpartner für Tokenisierung, deutsches Unternehmen, sitzt in München. Was macht ihr?
Ja, super gerne. Stelle mich quasi kurz vor und hole euch mal ab, was Cometum macht. Dann schaut, Cometum hat zum Ziel, Private Markets so einfach kaufbar und zugänglich zu machen wie eine Apple-Aktie. Man muss verstehen, dass die meisten Unternehmen eben nicht börsengehandelt sind und 85% der Unternehmen nicht einfach so über eine Börse kaufbar sind, sondern eben schwierig zugänglich sind. Wir haben jetzt hier eine Homepage, die wird tatsächlich, du hast sie gerade eingeblendet, die kriegt ein großes Update in den kommenden Wochen, aber hier sieht man noch so ein paar Investments, die wir schon getätigt haben oder die auch verfügbar sind, zum Beispiel in SpaceX, ein Klarna oder ein Kraken. Das sind so die Namen, die wir mit Private Markets im Late-Stage-Growth-Equity-Bereich nennen. Also Private Markets, breites Feld. Wir haben einen starken Fokus auf Unternehmen, die eben schon eine Finanzierungsrunde gemacht haben, schon irgendwie über eine Milliarde wert sind und eben auch stark wachsen und irgendwie spannend sind. Und das sind dann die großen Haushaltsnamen, kann man schon sagen. Also OpenAI, Anthropic, SpaceX, Kraken, das sind so Unternehmen oder ein Stripe, die sehr spannend sind, die unsere Kunden und Investoren sehr spannend finden und wo wir Zugänge legen. Und wir kommen so ein bisschen ursprünglich aus der klassischen Securitization, also Verbriefung, bieten es aber jetzt eben auch wieder tokenisiert an. Und warum wieder? Cometum hatte ursprünglich mal gestartet, auch mit der Tokenisierung, 2020. Damals war die Herausforderung. Es gab kein regulatorisches Framework. Insofern war das ein guter Showcase und jetzt eben mit der neuen rechtlichen, mit den Rahmenbedingungen kann man es ganz wunderbar eben auch tokenisiert und vor allem innerhalb dieses regulierten Rahmens Kunden sauber anbieten. Und das ist natürlich eine tolle Sache. Du bist musst die Kryptowelt, den Space so gesehen nicht verlassen und kannst über aus deiner Wallet raus direkt irgendwie mit USDC zum Beispiel in SpaceX investieren.
Das ist ja auch fast ein Mustercase für Tokenisierung, weil das erfüllt ja genau das Versprechen der Tokenisierung, wo ich sage, okay, ich mache Asset-Klassen Retail zugänglich, wo sie normalerweise keinen Access haben, weil die Check-Size zu groß ist.
Ja, Absolut. Möchte ich der Fairness halber hinzufügen, dass es hat Cometum die Tokenisierung jetzt nicht alleine bewerkstelligt, weil es da einfach sehr spezialisierte und Top-Partner gibt.
Sagen wir, wie ihr zusammenarbeitet?
Ja, super gerne, möchte ich auch sagen, weil das kann man tatsächlich einfach eine gute Sache und auch Partner, mit denen das Setup so auch erst möglich ist. Das ist Tokenforge, Kangen, Yala, also die üblichen, die es braucht, um im regulierten Bereich auch was anzubieten.
Heute Morgen gerade noch mit Martin Kreitmeier geschrieben, tatsächlich, ja.
Grüße gehen raus, genau.
Ja, sehr gut, genau, richtig. Und auch ganz liebe Grüße an Moritz von Tokenforge nach Hamburg.
Genau. Und so in dieser Kombi ist es jetzt mit SpaceX war unser erster Showcase vor ein paar Wochen gewesen, dass wir gesagt haben, komm, wir tokenisieren das jetzt wieder und hat uns auch dazu bewegt zu sagen, wir tokenisieren jetzt deutlich mehr Pre-IPO Unternehmen, also Unternehmen, die noch vor dem Börsengang stehen oder deutlich vor dem noch gar nicht über den Börsengang nachdenken, die einfach privat sind und bieten dort in den kommenden Wochen, da spoilere ich jetzt mal, man soll ja nichts ankündigen, was man noch nicht hat.
Ja.
Und es sind spannende Namen.
Okay, also will er jetzt nicht ganz sich entlocken lassen, was es wird, aber wir würden sagen, haltet mal ein Auge auf der Seite und wir geben jetzt hier kein Future-Looking-Statement raus.
Genau, wenn man die KI fragt, dann wird man die Top-Unternehmen einfach rausfinden. Also, und auch vor allem die Branchen. Das ist ja, was ist Art und Moog AI? Defense wird viel nachgefragt und es gibt auch spannende, einfach technologisch spannende Unternehmen und aus dem Tech-Bereich. Ja, was?
Sascha, du? Ja, wie groß ist denn dieser Private Markets-Bereich innerhalb der Tokenisierung? Oder beziehungsweise, was glaubst du, wo sich das Ganze hinentwickelt? Ich ziehe mal schnell AWA XYZ hierher, weil das eine relativ gute Übersicht gibt zu den unterschiedlichen Tokenisierungscases. Und ihr fallt ja wahrscheinlich da in Private Equity rein, oder?
Wir sind eigentlich die Alternative zu Private Equity. Weil aktuell, oder Private Equity, was ist das Angebot von Private Equity? Über einen Fonds investierst du in einen Pool von Unternehmen, wo die Mehrheit gekauft wird, wo ein Case dahinter steht, dass du auch nicht semi-liquide bist. Also wenn du jetzt ganz banal einen Mittelständler gekauft hast auf der Schwäbischen Alb und dort Wertschöpfung betreibst, wirst du den nicht so einfach wieder verkauft bekommen, sondern musst jemanden finden, wo der auch wieder in die Strategie mit reinpasst. Und du hast Laufzeiten 5 Jahre plus 5 bis 10 Jahre und dann kriegst du Rückflüsse und etc. Und bei der Asset-Klasse Late-Stage-Growth-Equity hast du den Vorteil, dass du eigentlich in Unternehmen investierst, wo sehr viele Investoren sich tummeln. Das heißt, es gibt eine Preisfindung und wir investieren ja jetzt auch kleinteilig, weil die Unternehmen sind mehrere Milliarden wert oder sogar Billionen. Das heißt, man sucht sich über ein Secondary irgendwo eine Möglichkeit, einen Anteil am Unternehmen zu sichern und hat aber auch die Möglichkeit, wieder das Underlying Asset, das ist unsere Aufgabe in dem Fall, zu verkaufen, wenn es denn notwendig ist. Also wir wollen eben auch Returns ermöglichen auf kurze bis mittlere Sicht. Also was meine ich damit unter 5 Jahren? 2, 3 bis 5 Jahre in der Range. Es gehört zur Wahrheit hinzu, es ist kein liquider Markt, es ist ein illiquider Markt. Erst vor allem dann illiquide, wenn alle raus wollen oder alle rein, weil dann bewegt sich niemand. Aber im Normalfall kriegen wir Allokationen immer gekauft und auch verkauft, weil es am Ende des Tages eine Frage des Preises. So. Und um die Frage auch zu beantworten, wo geht die Reise hin? Unsere These ist, der Private Markets allgemein braucht extrem viel Kapital. Wo soll es herkommen? Es wird von Privatinvestoren, institutionellen Investoren kommen, nicht vom Staat. Dort findet Innovation statt. Die braucht viel Geld. Und dort braucht es entsprechend auch Brücken und Investitionsvehikel. Gibt es unterschiedliche unterschiedliche Wege, wie das heute schon passiert. ATIF ist eine neue Initiative zum Beispiel, die auch Liquidität in den Bereich bringt. Es sind aber auch Versicherungen, die im Private Markets Bereich investieren und eben mit Cometum halt ein Angebot, was es Investoren ermöglicht, eben nicht in den Blindpool, sondern zu sagen, so, ich möchte zum Beispiel nur in SpaceX investieren und ich möchte auch wissen, auf welcher Valuation ich investiert habe und auch wenn ich die Aktie nicht direkt selbst halte, wie viel indirektes Backing gibt es dann durch Aktien.
Wie ist das? Lass mich nochmal ganz kurz verstehen. Ich meine, grundsätzlich von der Marketingseite her ist ja da auch eine ganz gutes Momentum drauf, weil ich glaube, Trade Republic hatte doch auch im Private Equity Bereich ein Produkt und eine Lösung angeboten. Also insofern, die breite Masse kennt das jetzt vielleicht schon so ein bisschen. Ja, ich glaube, die haben es mit irgendeinem Rapper da zusammen vermarktet. So, ob das der beste Ansatz ist, ist dann immer wieder die andere Frage. Aber da hat sich auch, glaube ich, so ein bisschen die Finanzszene drüber gestritten. Sollte man jetzt Private Equity überhaupt für so kleinteilige Investments zugänglich machen? Ja, ich glaube, da kann man auch nochmal drüber diskutieren. Aber jetzt in eurem Fall, wie schaut es aus? Das heißt, ich habe USDC, kann damit dann quasi an einem Pool mich beteiligen und bekomme dann, kann es jederzeit verkaufen oder wie schaut das aus? Also da müssen wir auch nochmal an der Stelle sagen, no financial advice. Ja, wenn ihr es euch anschauen wollt, guckt es euch gerne an. Aber bitte schaut auch drauf, was natürlich auch für Downsides dabei sein können generell. Aber einfach lass mich nochmal oder uns nochmal besser verstehen, wenn ich investiere in zum Beispiel dann so einen Kraken Pre-IPO, was bedeutet es dann hinten raus und was erhofft ihr euch auch davon als Unternehmung?
Ja, genau. Also für verschiedene Punkte. Erstmal zum Thema Kauf und dann auch Sekundärmarkthandel. Also aktuell kann man es kaufen. Der Handel, das wird kommen, ist auch im tokenisierten Bereich einfacher als im klassischen Bereich darstellbar. In welcher Form oder auf wo, genau, da sind Gespräche am Laufen. Das ist sicherlich spannend, aber es ist auch, und das ist eben auch eine Anlage, die man erst behalten sollte, ist jetzt kein klassisches Asset, was man heute kauft und morgen verkauft, sondern es braucht einfach auch Zeit, damit sich das entwickelt, weil der Kurs, selbst wenn man den täglich stellt, der verändert sich nicht täglich, zumindest nicht im Underlying Asset, im Angebot und Nachfrage, Bereich auf Token-Ebene dann vielleicht schon, weil es einfach weniger Supply gibt. Genau. Also da einen Haken dran. Was versprechen wir uns davon? Ja, wir wollen eben diesen spannenden Bereich zugänglicher machen, weil dieser Bereich Liquidität braucht und es die Asset Allocations von Kunden, und da meine ich auch institutionelle Kunden oder professionelle Asset Manager, sind eigentlich alle ähnlich aufgestellt. Und es fehlen Private Markets. Das wollen wir ändern. Wir sagen auch konkret, wenn man das mit uns einmal gemacht hat, dann setzt man sich nicht mehr selber hin, auch als Institutioneller, und fängt an, irgendwie Angebote an Firmenbeteiligungen zu vergleichen und in die USA zu fahren und sich dann das beste Angebot rauszusuchen, sondern du kannst es einfach verbrieft bei uns kaufen. Das ist auch für Fonds eine super Möglichkeit, es in die Strategie zu integrieren. Es hat einen diversifizierenden Effekt. Es ist eine Asset-Klasse, die performt anders, und auch eine Asset-Klasse mit natürlich entsprechend höheren Risiken, aber auch höheren Renditepotenzialen. Und da wird es, glaube ich, für viele spannend, weil wir dann uns so ein bisschen wieder wegkommen von, ich sag mal, so einer Weltallokation, egal ob die jetzt mit ETF aufgebaut ist oder mit Einzelaktien, hin zu mehr Möglichkeiten neben Anleihen und neben eben Private Markets und was es und Krypto eben, was es sonst noch gibt. Ein bisschen breiter. Und da sind wir vielleicht auch beim Thema, worüber ihr auch ganz gerne sprecht, also Kernallokationen im Finanzbereich, super wichtig, und es ist auch wie bei einer Aktie, also no financial advice, aber also kaufst du eine, ist vielleicht besser als gar keine. Aber noch besser ist, du überlegst eine Strategie und baust ein diversifiziertes Portfolio. Ja. Und das bei Private Markets genauso.
Kurz zu verstehen, wie ist denn der Workflow? Also zum Beispiel, ich kaufe jetzt SpaceX bei euch pre-IPO. Die SpaceX geht an die Börse, wird gelistet, Shares gehen raus. wie läuft es auf eurer Plattform auf? Habe ich dann ein Dashboard oder wie ist das gedacht? Kann ich die Shares withdrawn in mein eigenes Depot oder was passiert danach?
Ja, ja, super spannend. Also da gehst du natürlich jetzt direkt ins Eingemachte. Ich hole noch was.
Wegen in der Uncut-Folge für eine halbe Stunde eingeladen haben. Ich habe eben schon im Kopf gehabt, wir müssen mal eine separate Folge zu dem Thema machen, weil ich glaube, sonst verlaufen wir uns von der Zeit. Aber vielleicht ganz kurz dazu, genau, und dann gucken wir, dass wir so ein bisschen im Rahmen bleiben. Aber ja, erklär es trotzdem gerne mal, weil es spannend ist.
Ihr stoppt mich. Ich versuche mich kurz
zu lassen. Ja, gerne.
Also, eins vorweg, also keine IPO, Möglichkeit des Exits, für uns die Allokation abzuverkaufen, ist immer über den Sekundärmarkt und auf Token-Ebene, wenn dann Handel möglich ist, dann nach einem Lockup wahrscheinlich jederzeit. Wenn eine IPO stattfindet, hat eine IPO hat halt ganz eigene Risiken, als Disclaimer vorweg, also es kann sein, dass eine IPO nicht gut läuft, eine IPO verschoben wird, abgeblasen wird, dass man nicht alle Aktien zum IPO verkauft bekommt und dann Aktien in den Lockup gebucht bekommt. Und genau, wie ist die Systematik dann? Also gibt es mehrere Szenarien, aber jetzt mal ein Szenario ist, wir sagen, wir möchten eigentlich zum IPO die Aktien verkaufen. Dann wird ein Teil der Aktien zum IPO platziert und dafür gibt es Geld zurück und das reichen wir dann entsprechend nach Abzug von Gebühren, die zum Beispiel auf Ebene der Investmentbank, die den IPO durchführt, an die Investoren durch. Also klassische Waterfall-Logik. Die Aktien, die im Lockup sind, da kann man sich dann überlegen, ja, will man die jetzt ausgeliefert bekommen oder dann verkaufen? Und wo es spannend wird, wo wir drüber nachdenken, ist dann eigentlich so ein Token-Swap vorzunehmen, dass man sagt, okay, man kriegt dann halt irgendwann den Token einfach als Aktie angeliefert, weil da endet ja dann auch unsere Idee, Private Markets zu tokenisieren und anzubieten. Und in dem Moment, wo der IPO stattgefunden hat, kann es jeder kaufen und es kriegt halt jeder eingebucht. Also die Idee ist eigentlich immer, Cash durchzureichen oder perspektivisch dann vielleicht schon auch die tokenisierte Aktie, was natürlich super spannend wäre. Oder auch, dass man die den Token als Collateral irgendwo hinterlegen kann. Das sind ja schon so Use Cases, die spannend sind. Aber so von der Systematik her, genau, Cash oder Aktien.
Und wie viel Volumen hat man da so grob auf so einem SpaceX? Also wie viel Allokation könnt ihr da bekommen? Ich weiß nicht, ob ihr das öffentlich disclosed. Und dann ist ja dann auch die Frage, wie vermarktet ihr das? Wie schnell geht sowas weg? Also das ist natürlich spannend, weil die Frage haben wir uns dann auch immer gestellt. Wir hatten ja auch schon mal die gemeinsame Idee zu sagen, hey, man baut so ein Secondary Market. Ja, aber dann ist wieder die Frage, wie kriegst du da die Liquidität drauf? Wie kriegst du da die Nachfrage drauf? Das ist ja dann die ganz große Herausforderung. Aber ich glaube, derjenige, der das knackt, hat da schon eine ganz gute Möglichkeit im Markt. Wir sehen jetzt aber gerade aus unserer These oder meiner These heraus, obwohl ich kann schon sagen, unsere These, die Everything Exchange wollen ja jetzt alle werden, ja, mit Stocks und anderen Assets. Und ich glaube, das ist so das, wo viele dann wahrscheinlich an die großen Exchanges gehen, die Exchanges somit mehr breiteres Angebot in verschiedenen Kategorien anbieten. Und dann hast du deine Liquidität und deinen Handel dort wahrscheinlich.
Ja, ja, absolut. Und auch, also genau, das ist die Endstufe. Ich glaube, es wird noch ein paar Jahre dauern, aber die Idee finde ich super. Und die möchten wir ja auch supporten, indem wir da Angebote schon schaffen, die eigentlich danach schreien, dass es Börsen gibt, die das auch oder dann sogar ein Market Making machen würden. Die Allokation, wie kommt man daran? Also es gibt auch Firmen, da kommt man nicht mehr direkt beim Cap Table, SpaceX, prominentes Beispiel. Das ist einfach zu. In dem Moment, wo eine Firma kein Geld mehr braucht, kommt man nicht mehr an den Cap Table, vereinfacht gesagt. Das heißt, wir suchen uns auch Investoren, die am Cap Table sitzen und investieren in deren SPV und halten die Aktien, kriegen die dann auch durchgereicht. Bei anderen Firmen ist es einfacher. Also wir sind da lösungsorientiert, braucht eine saubere Struktur und einen guten Preis. Und wir sind gut vernetzt und haben ein gutes Standing. Das heißt, wir sind sehr konfident, eigentlich auch überall reinzukommen. Es gibt allerdings immer Ausnahmen. Also zum Beispiel, wenn eine Firma schon ein IPO angekündigt hat, kommst du nicht mehr rein. Wenn es eine Runde gibt, die massiv oversubscribed ist, dann kommen wir rein, kriegen aber vielleicht eine kleinere Zuteilung. Das heißt, dann wird es halt auf die Investoren runtergerechnet. Oder man muss einen höheren Preis in Kauf nehmen. Also ich sage immer, die Marktfindung ist eigentlich wie in der Börse. Man kann die Dinge schon kaufen oder verkaufen. Es kommt halt auf den Preis drauf an. Und ob es dann sinnvoll ist. Und da haben wir dann schon auch klare Meinungen.
Ja, ich kenne das. Ich kenne das von damals noch tatsächlich, als ich bei Chainalysis dann war, gibt es ja auch immer so ein Package, was du dir westen lassen kannst. Wie lange bin ich dabei? Ja, dann habe ich nach dem ersten Jahr, was ich dabei bin, kriege ich dann so und so viele Stocks zugewiesen, etc. etc. Und da kamen dann auch viele, die mich auf LinkedIn angeschrieben haben, so, hey, ja, wir sind interessiert, hättest du nicht vielleicht Lust, die Rechte da abzutreten? So, ja, das sind ja dann so Leute, die das probieren zu bundeln, um dann wieder so ein Secondary Market da möglich zu machen. Also gibt es ganz viele spannende, verschiedene Modelle zu dem Ganzen und könnte man wahrscheinlich tatsächlich Stunden drüber sprechen. Ich würde aber an der Stelle sagen, dadurch, dass wir jetzt schon bei einer halben Stunde sind. Ich hoffe, das hat so ein bisschen Einblick in eine etwas neuere Welt für den einen oder anderen gegeben. Und Sascha, danke, dass du das organisiert hast. Danke an dich, Uwe, dass du mit dabei warst. Ich würde tatsächlich sagen, Uwe, lass uns dazu gerne nochmal eine komplette Folge machen. Ich glaube, da gibt es noch so 2, 3 offene Fragen, die man da beackern kann. Komme ich gerne nochmal auf dich zu, aber für den Moment erstmal vielen, vielen Dank, dass du mit dabei warst und dann schließen wir nochmal die Runde ab mit unseren letzten Topics und wünschen dir schon mal ein schönes Wochenende. Und wenn du jetzt noch ein letzte Worte hast, natürlich sehr gerne, stage is yours.
Letzte Worte, also vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne.
Hat Spaß gemacht und war super und lasst uns gerne auch dran anknüpfen an ja, deine, an die Zuhörer, Happy Trading. Schönes
Genau. Super. Uwe, ciao. Genau. Den Link von Cometum packen wir euch auch nochmal in die Shownotes, könnt ihr euch gerne anschauen. Aber wie gesagt, no financial advice. Also das ist natürlich ein Bereich, der relativ frisch und neu ist für viele. Und von daher sagen wir da, guckt es euch genau an, wenn es was ist. Macht was, wir haben davon nichts. Ja. Dementsprechend, ja, eure Entscheidung.
So, 2 Themen haben wir, glaube ich, hier. BlackRock und SEC, das hatten wir ja kurz, die Tokenisierung. Beide haben sich sehr positiv die Woche geäußert. Du hattest noch was mitgebracht, Andy Wood.
Genau, Casey Wood investiert ja mit ARK Invest in viele Projekte und wir haben ja auch immer schon mal das Thema Polymarket so als Investment-Indikator mitgebracht und gesagt, okay, darauf lassen sich gewisse, sagen wir mal, Entwicklungen von Märkten ableiten oder gewisse Events ableiten und das sind natürlich auch potenziell Trading-Signale in die eine oder in die andere Richtung und ARK Invest von Casey Wood ist jetzt hier wohl dabei, Daten von Kalshi, also dem Wettbewerber von Polymarket zu nutzen, beziehungsweise ist es wirklich Wettbewerb? Ich würde sagen, nein. Ja, also es ist, ja klar, es ist schon ähnlich, aber ich glaube, der Kalshi-Gründer, der hasst es, immer zu hören, dass Polymarket ähnlich ist oder gleich. Und es ist so, dass die da die Daten nutzen und verschiedene Märkte auch aufmachen, verschiedene Predictions jetzt zulassen. Da ist bei mir aber auch so ein bisschen die Frage, was macht denn ARK Invest denn damit? Ich meine, klar, das ist nur einer von vielen Indikatoren, die sie sich anschauen. Ja, und die Frage ist halt auch, wo haben sie vielleicht auch ein Edge an Wissen, wo sie selber wiederum Dinge platzieren auf LG? Ja.
Also kann in zwei Richtungen.
Insider-Trading, oder? Ja, genau, richtig. Aber da gibt es wohl auch Absicherungen, da habe ich mich jetzt nicht mit auseinandergesetzt, aber da wollen auch mehr Polymarket, also auch, glaube Kalshi, sich dagegen positionieren, dass gerade das nicht mehr so krass stattfindet.
Aber am Ende, es ist immer Augenwischerei.
Genau, richtig.
Weißt du, das ist der Schwager oder die Frau des Schwagers. Also
dann verteilst du es halt anders, dass es nicht so auffällt. Ja, so das, also ja, Mittel und Wege gibt es immer. Ja. Von daher glaube ich nicht, dass da so krass vorgegangen werden kann. Also ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber das war so das Thema, dass sie jetzt da auch draufsetzen und es ist ein Indikator, es ist der Indikator, auf den ich komplett alle meine Investments setzen würde und Trades setzen würde, natürlich nicht, aber es ist immer so ein Gesamtbild und ein Puzzleteil davon, von diesem Gesamtbild ist dann diese Daten von Kalshi anscheinend für ARK Invest. Genau.
Ein Thema haben wir noch und dann machen wir einen Sack zu.
Yes, so machen wir es.
Circle ist die Woche ein bisschen abgestürzt.
Yep.
20% Crash.
Genau.
Was war der Hintergrund? Der Hintergrund war der Clarity Act, ja?
Korrekt. Richtig. Ja, Clarity Act, es gab wohl sehr starkes Lobbying der Banken, dass gerade so Stablecoin-Yields dort letzten Endes nicht mehr möglich sind. Und es ist, glaube ich, jetzt für Circle kurzzeitig schwierig, weil da natürlich Erträge wegfallen. Aber grundsätzlich das Modell von Circle halte ich für grundstabil und aus meiner Sicht vielleicht auch eine gute Wiedereinstiegsmöglichkeit. Ja, also wir hatten jetzt einen Drop. Sascha, du hast es gerade mal, sieht man das im Stream? Guck gerade mal.
Muss ich kurz checken?
Ja, genau, sehe ich gerade nicht.
Moment.
Geh nochmal Fullscreen da auf den. Und dann können wir es im Stream auch nochmal zeigen. Genau, perfekt. Na, also ich meine, von wo sind wir gekommen? Wir sind irgendwo bei, ja, knapp 140 und ja, 135 und.
Warte mal. Und wir sind auch jetzt eben einmal runtergebrochen. Das war am 17. März, waren wir ja am Hoch. Mhm. Und sind jetzt quasi 28% unter. Runde vom 17. März.
Ja, ja. Also
diese eine Kerze war ja schon, also
das war schon relativ, viel. Das darf schon 20% gewesen sein.
Ja, oder was? Ja? Knapp drüber sogar.
Oha, ja, siehst du, gut geschätzt. Also da sieht man, solche News können natürlich massive Auswirkungen haben. Ja, man sieht ja auch da schön die Kerze des Abverkaufs an dem einen Tag, unten drunter auch in den Voluminas. Aber ja. Ich meine, wenn man langfristig daran glaubt, an das Geschäftsmodell, vielleicht wieder ein guter Einstiegszeitpunkt, um nochmal wieder, guck mal, von wo wir im Peak gekommen sind, ja, da waren wir.
Und da war ja der IPO.
Genau, der IPO. Danach sind wir hochgegangen.
296 und dann.
Ja, genau, all the way down. Aber aus meiner Sicht eine gute Möglichkeit, um vielleicht wieder ein bisschen Positionen aufzubauen, wenn man an Circle glaubt und ans Geschäftsmodell. Natürlich auch hier wieder no financial advice, aber aus meiner Sicht, warum nicht, wenn man da wirklich langfristig jetzt Positionen aufbauen möchte.
Wir sind ja jetzt fast am IPO.
Ja, ja, genau, richtig.
Trotzdem, wenn du sagst, okay, es ist ein langfristiges Modell, wo ich glaube, okay, Circle wird die nächsten Jahre definitiv eine Rolle spielen im Stablecoin-Bereich. Und in allen anderen Ventures, die sie machen, dann.
Aber guck mal, was war das Tief da an der Stelle? Wir sind auch schon relativ weit unten.
Ne? 50,
so. Ist natürlich auch noch ein bisschen Luft, aber grundsätzlich glaube ich, dass wenn man jetzt stückchenweise da mit reingeht, dass man da ganz gute Positionen aufbauen kann, aus meiner Sicht. Ja.
Ja.
Okay, Sascha, haben wir
was?
Gibt's noch was Neues von der Conference? Neue Speaker?
Neue Speaker, angekündigt. Wen haben wir hier? Alireza Sirat von Deloitte die Woche. Dann Michael van der Poop, großer
Trader
aus den Niederlanden, Influencer.
Genau.
Mal auf X schauen.
Hatte ich letztes Jahr im Panel.
Mhm.
War ganz
angenehm.
Ganz netter Typ.
Cooler Typ.
Ja.
Und ja, etliche andere.
Sehr schön. Dann von meiner Seite aus, wir sind morgen auf dem Börsentag. Wenn ihr das heute dann als, oder beziehungsweise morgen als Audio hört, findet der Börsentag schon statt. Wir haben tatsächlich auf dem Börsentag eine kleine Stage, ein Kryptonerds, die Tech-Stage, powered by Kryptonerds, ganz cool. Haben da ein ganz gutes Lineup, glaube ich, zusammengebracht. Wir sind wieder mit dem Stand vertreten. Und wenn euch das Spaß macht, was wir machen, dann ja, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da, was wir besser machen können, welche Gäste euch interessieren. Und wir ziehen das hier so lange durch, bis es groß ist. Also noch größer als jetzt und lasst uns gerne mal Feedback da, was wir besser, anders, schöner und toller machen können für euch. Insofern, ich wünsche euch ein schönes Wochenende, bleibt gesund und immer
gelisch.
Genau, richtig, in diesem Sinne. Alles Gute, macht's gut, ciao, ciao.